WDR 5 Lebenszeichen.
Es ist doch nur ein Tier. Menschen trauern über den Tod ihres Hundes. Von Cornelia Beul.
Yuka ist tot. Wir hatten einen wunderschönen Sonnenspaziergang gemacht über das weite Feld am Flughafen. Die Lerchen standen über der Heide und ich war glücklich, den weiten Himmel zu sehen. Wir gehen wie immer, wie so viele, viele Male über diese Brücke, die über die Schnellstraße führt. Plötzlich sehe ich Yuka die Auffahrt runterlaufen. Dann höre ich noch ein Knacken in den Rosenhecken. Sehe sie auf der Straße. Ein Knall, ich schreie, ich rufe. Sie liegt da. Sie ist tot. Es ist doch nur ein Hund von Claudia Pilatus und Gisela Reinecke.
Es war sehr, sehr lange erwartet und trotzdem sehr, sehr plötzlich. Und so ganz losgelassen hat er mich nach 10 Jahren noch nicht, weil es einfach ein Individuum war für mich, was nicht ersetzbar war. Es war ein Hund, aber trotzdem ist es ganz schwierig, davon einem abgeschlossenen Prozess auch zu sprechen für mich, weil ich kann keine Erleichterung verspüren, auch jetzt nach 10 Jahren nicht, dass er dann sterben musste.
Der Psychologe und Haustierforscher Professor Reinhold Bergler, Leiter einer Forschungsgruppe über die Mensch-Tier-Beziehung, bezeichnet den Tod eines tierischen Weggefährten als ein durchaus kritisches Lebensereignis für den Menschen.
Und ein kritisches Lebensereignis ist immer eine Stresssituation, in der man sich ja erlebt, in der Rolle des nicht mehr bewältigen können, dann erlebt der Mensch Gefühle der Ohnmacht oder der Hilflosigkeit, der Ungerechtigkeit, der Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Resignation, Ausweglosigkeit, Depression, auch Verzweiflung. Manche Menschen verlieren sozusagen ihre Tageslaufregulierung. Das sind eine ganze Reihe sehr schwere Belastungserlebnisse, die durchaus psychosomatische Folgen haben können. In dieser Situation fallen plötzlich die Stimulanzien der persönlichen Lebensqualität, die ein Tier dem Menschen ja vermitteln kann, ganz plötzlich weg.
In mir brach eigentlich alles zusammen, weil das einer der schlimmsten Abschiede war, die ich jemals erlebt habe. Also ich habe eigentlich, glaube ich, bei keinem Menschen so diesen direkten Abschiedsschmerz so gespürt wie bei meinem Hund.
Nie mehr einen solchen Freund. Nie mehr dieses einander begegnen. Nie mehr eine solch tiefe Vertrautheit. Hier erfahrbar, irdisch erfahrbar zu haben. Ja, mein Freund ist tot. Tot.
Regina und Anouk über ihre Erfahrung mit dem Tod ihres Begleiters. Sie mussten Abschied nehmen von ihrem Hund. Eine Erfahrung, die Millionen Menschen machen. Jedes Jahr sterben geschätzt mehr als 400.000 Hunde in Deutschland. Ein Mausklick in die Tiertrauerforen des Internets genügt, um sich davon zu überzeugen, wie weit verbreitet die Trauer um diese Tiere ist. Die virtuellen Tierfriedhöfe des 21. Jahrhunderts bieten eine neue Möglichkeit, Trauer über den Tod von Hund und Katze, Pferd, Vogel, Meerschweinchen oder Kaninchen auszudrücken. Im Internet setzen Tierhalter ihnen virtuelle Denkmäler. Sie erinnern mit Bildern, Geschichten aus dem Leben dieser Tiere und widmen ihnen auf diese Weise ihre Nachrufe. Ein solcher virtueller Tierfriedhof findet sich im Netz unter regenbogenbrücke.com. Das Bild von der Regenbogenbrücke geht auf eine uralte Legende aus Norwegen zurück, die 1997 von dem US-amerikanischen Autor Paul C. Dahm neu aufgeschrieben wurde. Diese Geschichte findet sich immer und immer wieder in allen Trauerforen.
Es gibt eine Brücke, die den Himmel und die Erde verbindet. Weil sie so viele Farben hat, nennt man sie die Regenbogenbrücke. Auf der jenseitigen Seite der Brücke liegt ein wunderschönes Land mit blühenden Wiesen, mit saftigem grünen Gras und traumhaften Wäldern. Wenn ein geliebtes Tier die Erde für immer verlassen muss, gelangt es zu diesem wundervollen Ort. Die alten Tiere werden dort wieder jung und die kranken Tiere wieder gesund. So rennen und spielen sie jeden Tag miteinander. Bis eines Tages eines von ihnen plötzlich innehält und gespannt aufsieht. Seine Nase nimmt Witterung auf, seine Ohren stellen sich auf und die Augen werden ganz groß. Es tritt aus der Gruppe heraus und rennt los. Es wird schneller und schneller, denn es hat dich gesehen. Und wenn du und dein geliebtes Tier sich treffen, gibt es eine Wiedersehensfreude, die nicht enden will. Du nimmst es in deine Arme und hältst es fest umschlungen. Und du siehst endlich wieder in die Augen deines geliebten Freundes, der so lange aus deinem Leben verschwunden war, aber niemals aus deinem Herzen. Dann überquert ihr gemeinsam die Regenbogenbrücke und werdet von nun an niemals mehr getrennt sein.
Viele Menschen finden diese Geschichte wunderschön und berührend. Für andere ist sie kitsch, sentimental oder zu sehr vermenschlichend. Es scheint ein menschliches Bedürfnis zu sein, für das verstorbene Haustier einen Ort, eine letzte Station in einem Jenseits zu erfinden, in dem man sich wieder begegnen wird. Auf diese Weise finden sie Trost und Zuflucht für die eigene Trauer. Doch zunächst erfolgt die Schwere des Loslassens und der unvermeidbare Schmerz des Abschieds im Diesseits, im wirklichen Leben.
Dann kam der Zeitpunkt des Sterbens, mit dem ich eigentlich gar nicht gerechnet hatte, weil sie einen Schlaganfall erlitten hat und ich überhaupt nicht begriffen habe, was der Hund denn hat. Und es war zum Anfang ein leichter Schlaganfall und sie hatte dann nicht mehr so die Kontrolle beim Gehen. Und danach kam dann ein schwerer Schlaganfall. Sie wackelte mit den Augen hin und her und bewegte ganz schnell den Kopf. Und ich fuhr dann in der Nacht los zum Nottierarzt und der sagte dann sofort einschläfern. Das hat hier alles keinen Zweck mehr. Ich war völlig verzweifelt. Ich wollte auch nicht, dass der Hund litt. Aber ich wollte die Meinung des Tierarztes haben. Jetzt war der aber nicht erreichbar. Und so bin ich dann, das war also mitten in der Nacht, bis morgens um 8:30 im Schlafzimmer gesessen, hatte meinen Hund im Arm und dachte nur, das darf jetzt nicht sein. Gleich ruft der Tierarzt an, also mein Tierarzt, und sagt mir, der spinnt, das kriegen wir alles wieder hin. Und hielt die immer in den Armen, in den Armen, in den Armen. Und dann hat es geklingelt bei uns und da stand unser Tierarzt vor der Tür und hatte schon alles mitgebracht. Und sagte, es gibt kein Zurück. Für das Tier ist das Beste, wenn man sie jetzt erlöst. Ja, und dann war alles für mich wie im Traum. Ich stand daneben wie im Traum. Ja, und als er sie weggetragen hat in der Decke, als er sie mitgenommen hat, da ist ein Teil von mir mitgegangen.
Alar ist hin. Und meine Augen fließen mit Tränen der Melancholie. Da liegt der Tod zu meinen Füßen. Das arme Vieh. Er tat so freundlich, klebt an mich wie Kletten, noch als er starb an seiner Gicht. Ich wollte ihn gern vom Tode retten. Ich konnte es nicht. Matthias Claudius, als der Hund tot war.
Ich erlebe es also hier fast täglich, muss ich sagen, dass ich mit Menschen zu tun habe, die zutiefst erschüttert sind.
Reinhard Feldkamp, Tierbestatter.
Zutiefst erschüttert sind, ob dieses Verlustes und Schmerz und Trauer empfinden, als würde ein nahestehender Verwandter, der eigene Mann, die eigene Frau, muss sogar sagen, oft das eigene Kind verstorben sein. Das heißt, dass also dann der Verlust eines solchen Tieres, eines Haustieres empfunden wird, wie der Verlust eines Sozialpartners. Wenn Sie mit einem Tierbesitzer darüber sprechen und sagen, das ist mir widerfahren, dann nimmt er sie in die Arme und kann das nachempfinden. Nur wir haben eben auch sehr viele Menschen, die zu Tieren keinen Bezug haben, die können das überhaupt nicht verstehen. Trauer um Tiere hat keine Akzeptanz in unserer Gesellschaft.
Schlaf schön, liebes Kittilein, wir vermissen dich so sehr.
Hänschen, in Liebe unvergessen.
Lumpi, mein kleiner, süßer Sonnenschein, hast mir stets Freude gebracht, bis zuletzt.
Tobi, wir werden uns wiedersehen.
Sieberlein, du warst für mich Glück bis zuletzt. Schlaf gut.
Grabinschriften auf dem Tierfriedhof. Meistens trägt der Tierbesitzer selbst den Sarg zum Grab. Viele legen noch das Lieblingsspielzeug oder das Kissen aus dem Hundekorb mit hinein. Und auch Grabsteine werden aufgestellt und Blumen auf das Grab gelegt. Bei dem Wunsch eines würdigen Abschieds vom tierischen Lebensbegleiter spielen soziale Unterschiede oder finanzielle Möglichkeiten keine Rolle, sagt der Tierbestatter.
Die Trauer ist die gleiche, die Intensität der Trauer. Ob Sie es mit einem Botschafter zu tun haben, was mir kürzlich hier passiert ist, musste ich mein Kollege hat das gemacht, einen Hund abholen bei einem Botschafter hier in Berlin, der genauso trauert, nicht? Und dem die Tränen dann über die Wangen laufen, nicht? Wenn er dann sein Tier verabschieden muss. Oh, das ist wirklich ein Hartz-IV-Empfänger. Das macht keinen Unterschied. Ich habe eigentlich durchweg die Erfahrung gemacht, dass die Frage, ob ich bestatte oder nicht bestatte, nicht eine Frage des Geldes ist.
Zu allen Zeiten drückten Menschen ihre Trauer über den Tod ihrer Haustiere aus. Friedrich der Große setzte seinen beiden Lieblingshunden im Garten von Sanssouci zwei Grabsteine und legte testamentarisch fest, dass er selbst nicht auf einem christlichen Friedhof, sondern neben seinen Hunden beerdigt werden wollte.
Ich hatte einen Schäferhund Wolfspitzmischling, der 15 Jahre alt geworden ist, den ich aus meiner Jugend noch mit in mein Erwachsenenleben mit hinübergenommen hatte. Und ja, das war ein wunderbares Leben mit ihm zusammen. Das war mein täglicher Begleiter, das war der Hund, der mich komplett verstanden hat. Und als es dann an die Zeit ging, dass er so alt wurde und hinfällig, habe ich gemerkt, dass ich diese Zeit der Lebensspanne überschätzt hatte und gerne den Zeitpunkt des Todes rausgezögert hätte, gerne. Und mein komplettes Umfeld sagte mir die letzten 2-3 Jahre eigentlich schon, dass es Zeit wäre, dass ich mich von diesem Hund verabschieden müsste. Und ich konnte das selber aber so nicht spüren. Ich konnte das nicht nachvollziehen, was die da mir nahelegten. Und ich überhaupt gar nicht begreifen konnte, dass der wirklich schon 14, 15 Jahre alt war und er vielleicht keines natürlichen Todes sterben würde, weil ich mich so verbunden mit ihm gefühlt habe.
Konrad Lorenz nennt diese Konflikte in seinem Buch »So kam der Mensch auf den Hund« die schweren Seelenkämpfe,
die jeder Herr durchzustehen hat, wenn sein Hund schließlich an einer unheilbaren Alterskrankheit dahinsiecht und sich die finstere Frage erhebt, ob und wann man ihm die letzte Wohltat eines schmerzlosen Narkosetodes zuteilwerden lassen soll.
Ich danke dem Schicksal, dass es mir diesen Kampf bisher merkwürdigerweise erspart hat. Mit einer Ausnahme eines einzigen Hundes sind alle im höheren Alter eines plötzlichen und schmerzlosen Todes gestorben.
Als ich das wahrgenommen habe, dass wirklich der Zeitpunkt gekommen ist, habe ich mich innerlich bei ihm entschuldigt. Ich habe versucht, in die Kommunikation mit meinem Hund zu gehen und habe versucht, ihn das spüren zu lassen, wie schwer mir das fällt, dass ich mich verabschieden muss und dass wir uns verabschieden müssen und dass ich das Erleben hatte, dass ich ihn verrate. Das war mein Erleben, indem ich ihn einschläfern lasse. Und gerade dadurch, dass seine Präsenz derartig stark war, trotz des hohen Alters und seiner Herzschwäche, hatte ich nicht das Gefühl, dass das der richtige Zeitpunkt war. Und ich konnte das auch bis zum Schluss, auch als es schon passiert war, als er schon tot war, nicht erleben. Ich hatte dann trotz allem das Gefühl, dass ich ihn verraten habe, ihn losgelassen habe, zum falschen Zeitpunkt losgelassen habe, völliger Schmerz, dass er nicht mehr da ist, erlebt habe, aber gleichzeitig das Gefühl, dass er noch da ist und das noch ziemlich lange.
Seine Menschen wussten es. Der Tierarzt wusste es. Charlie musste sterben. Sein Herz war zu schwach, um noch lange zu leben. Doch konnte man einen Hund töten, der mit seinem starken Willen jeden Eindruck aus seiner Umgebung in sich aufnahm? In einer Juninacht setzte Charlies Herz aus. Seine letzten Atemzüge klangen wie ein Bellen. Dann war es still. Totenstill. Charlies Herz schlug noch einmal leise. Dann nicht mehr. Charlie war gestorben. Sterben ist so natürlich wie das Leben und so wirklich. Claudia Pilatus und Gisela Reinecke.
Ich habe mich zurückgezogen in mich selbst, habe das alles gesehen, wie liebevoll er das gemacht hat, auch erst dieses Schlafenlegen. Und als sie tot war, war ich immer noch der Meinung und gucke ihn auch an und sage, sie schläft noch, nicht wahr? Aber da war sie schon tot. Ne? Und dann, ja, das waren eigentlich meine Zeichen, wenn man von Zeichen reden kann. Aber ich musste das Zeichen praktisch auf die Stirn genagelt kriegen, indem er sagte, nein, es geht nicht.
Ich konnte mich nicht verabschieden. Es war ein sehr egoistischer Prozess. Rational wusste ich, der Hund ist sehr hinfällig. Und irgendwann ist der Zeitpunkt da, aber ich konnte den nicht erleben. Ich konnte das nicht vorher erleben, die vielen, vielen Monate vorher nicht und auch danach nicht. Es war eine sehr betäubte Zeit. Also ich fühlte mich sehr, sehr betäubt und immer noch verbunden innerlich mit meinem Tier. Der hat auch sehr, sehr große Seelenanteile in mir abgedeckt. Der war mein Freund, Begleiter, obwohl ich auch sehr viele Freunde habe, und also menschliche Freunde habe, aber trotzdem war der unersetzbar für mich.
Der Hund hat sich den Menschen als Begleiter ausgesucht. Ebenso wie der Mensch sich den Hund ausgesucht hat, sagen Verhaltensforscher. Offenbar ist es für beide Gattungen von Vorteil gewesen. Ein Win-Win-Geschäft oder sogar mehr, eine richtige Partnerschaft. Der Hund gewinnt Sicherheit, einen Ernährer und Beschützer. Und der Mensch? Offenbar decken Hunde emotionale Bedürfnisse ab, geben Zuwendung und stillen Sehnsüchte. Ihre Lebendigkeit vermittelt Lebensfreude, ihre Anhänglichkeit Glück. Der Psychologe und Haustierforscher Reinhold Bergler.
Das Tier schenkt Zuverlässigkeit. Das Tier gewährt ihnen Partnerschaft. Das Tier ist da, ja, wenn sie mal nicht so fröhlich sind. Das Tier hat keine Vorurteile. Zum Beispiel, wenn sie mal Eltern werden und die eigene Attraktivität nicht mehr besonders groß ist. Also Tiere ziehen sich nicht zurück, wenn es Menschen schlecht geht, wenn sie alt werden oder wenn sie krank sind. Das ist meiner Meinung nach eine der großen Leistungen von Tieren, dass sie nicht sprachlich mit uns auf dem Wege über Gefühle, Gefühlsverklemmungen und Krisen unsererseits helfen aufzulockern und dann wieder selber zur Sprache aus der Sprachlosigkeit zurückfinden.
Sie ging wacker täglich mit ihrer Emmy spazieren, schließlich gestützt auf ihren Gehwagen. Als Emmy an Krebs starb, wurde ihre Herrin von allen Hunden noch immer freudig begrüßt und sie schien sich über jede Streicheleinheit, die sie an die Vierbeiner verteilen konnte, zu freuen. Doch über den Tod ihrer Emmy konnte sie nicht sprechen und die Trauer überwältigte sie mehr und mehr. Sie würde nie wieder selbst ein Tier haben. Diese Gewissheit war so sicher wie das wachsende Gefühl ihrer Überflüssigkeit. Eines Morgens stand ihr Rollator alleine am Flussufer. Claudia Pilatus und Gisela Reinecke.
Ich muss darüber reden können, was dann sicherlich manchen Leuten schwerfällt. Aber das gilt nicht nur bei Tieren.
Nach den Studien von Reinhold Bergler verläuft der Trauerprozess um ein innig geliebtes Tier nicht wesentlich anders als die Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen.
Wir wissen ja, wenn uns ein Mensch genommen wird, dass wir dann, oder beim Hund genauso, das ist ja erst eine Art Schockphase, in der ich eigentlich den Tod überhaupt nicht wahrhaben will. Da fällt mir jeder Zugang. Und ich muss erst sehr allmählich mit der Realität des Verlustes sozusagen konfrontiert werden. Das sind dann durchaus noch intensivere Verlustgefühle, die aber ganz konkret sich mit dem Tier auseinandersetzen. In allen Ängsten, Traurigkeiten, Hilflosigkeit, Sehnsucht. Aber hier steht dann schon das konkrete Tier im Mittelpunkt. Und ich habe zur Kenntnis genommen, sozusagen, dass das wirklich tot ist. Und erst allmählich werde ich mein sich ja verändertes Alltagserleben wieder neu organisieren.
Ich habe immer nur geguckt und sagte, da hat sie gelegen, da hat sie gefressen, hier waren wir spazieren. Ach, da hängt die Leine noch. Ja, ach. Und dann war ich im Keller und habe aufgeräumt und da hatte ich so einen Tisch, da hatte ich sie früher gekämmt und dann fand ich im Keller in der Bürste Haare von ihr. Die habe ich verpackt in ein kleines, wunderhübsches Döschen, habe immer wieder dieses Döschen aufgemacht und die Haare gestreichelt. Immer wieder habe an den Haaren gerochen und habe nur gedacht, hier, ja genau, so hat sie gerochen, ja genau, so weich war sie. So tief war das Empfinden, diese Trauer, dieser Schmerz. Aber irgendwie hat es mich auch getröstet, dass ich noch was hatte von ihr. Ne?
Es hat mir unheimlich gut getan, in meiner Trauer oder in meinem Erleben dieses Abschiedes zu sehen, dass es da noch ganz viele andere Kreaturen gibt, die meine Hilfe gebrauchen können. Das hat mir unheimlich geholfen.
Regina, die 40-jährige Krankenschwester und studierte Psychologin, geht unmittelbar nach dem Tod ihres Hundes spazieren. Stundenlang, mit Hunden aus dem Tierheim.
Das wurden dann auch immer mehr. Zuerst war es nur der eine oder andere Hund. Dann schleppte ich alle möglichen Leute in das Tierheim, die mit mir dann spazieren gegangen sind, Freunde, Familie. Die haben das auch wirklich mitgemacht, sind mit sehr vielen Hunden, sehr viele dunkle Stunden, auch im Winter wird es ja schon um 4:30 dunkel und sehr viele dunkle Stunden mit mir durch den Tierheimwald gelaufen, mit den Tierheimhunden. Und da habe ich schon gemerkt, von Tag zu Tag, wie ich das abgelaufen habe, wie ich diesen Schmerz abgelaufen habe. Die Erinnerung an meinen Hund, die ist präsent, als wäre es gestern, aber mich mit den anderen Hunden verbinden zu können, die im Tierheim leben, das hat mir unheimlich wohlgetan.
Hunde haben Regina also bei ihrem Weg aus der Trauer geholfen. Auch Anouk lebt längst wieder mit 3 neuen Hunden, die sie von Tierschutzorganisationen übernommen hat. Gleichwohl hat sie den Tod ihrer Bouvier-Hündin kaum bewältigt. Und noch nach mehr als 10 Jahren überwältigen sie wieder und wieder die Verlustgefühle.
Bei manch anderen bin ich eben auch auf Unverständnis gestoßen, wenn die Tränen flossen. Du bist eine richtige Heulsuse, krieg dich dann zu hören. Oder das ist doch nur ein Tier. Stell dir mal vor, du hättest dein Kind verloren. Aber für mich ist das eben von großer Bedeutung.
Trauernde Hundehalter stoßen durchaus auch auf Ignoranz dem Schmerz gegenüber. Sie erleben eine Verharmlosung ihres Verlustes. Sätze wie »wird schon wieder« und »es gibt Schlimmeres« oder »es ist doch nur ein Tier« verstärken nur die Verlustgefühle, sagt der Psychologe Reinhold Bergler. Birgit hatte eine 8-jährige Foxterrierhündin aus dem Tierschutz übernommen und versprochen, ihr eine bessere zweite Lebenshälfte zu schenken. Ein Versprechen, das sie nicht einlösen konnte, da der Hund nach nur 2 Jahren wegen einer unheilbaren Krankheit eingeschläfert werden musste.
Diese Abstufung, Krönung der Schöpfung und alles darunter ist einfach nur irgendwas und ist zum Essen da und wird gezüchtet und wir dürfen Versuche daran machen. Wir nutzen Tiere einfach aus. Ja, sie sind halt mir gleichgestellt. Es ist das Gleiche. Ich habe bei meinem Tod meiner Mutter, die ich sehr geliebt habe, nicht anders empfunden als bei diesem Foxterrier. Es war das Gleiche.
Sie sind anders, aber sie sind auch wir. Oder wir sind sie.
Hartmut Böhme, Professor für Kulturtheorie und Mentalitätsgeschichte an der Humboldt-Universität Berlin.
Es ist ja nicht so, dass das wirklich gilt, was von Descartes her philosophisch zum Dogma gemacht wird, dass zwischen Mensch und Tier ein tiefer Bruch besteht, sondern es entdeckt sich immer mehr, dass zwischen Tieren und Menschen ein breiter Pfad der Ähnlichkeit besteht und eine ganz schmale Brücke der Trennung. Also sind die Tiere unsere allernächsten Verwandten auf dieser Erde.
Es ist eine dem Leben zugewandte Sicht, die alle einschließt, den Menschen und die nichtmenschlichen Mitgeschöpfe. Worte, die nachdenklich stimmen. Denn die Lebensweise und Lebenszwänge des modernen Kulturmenschen haben nur allzu oft genau das Gegenteil zur Folge, nämlich Abspaltung, Hierarchisierung und Entfremdung von Natur und Mitgeschöpfen. Vielleicht aber können Haustiere Menschen helfen, sich wieder daran zu erinnern, woher sie ursprünglich kommen. Und daran, dass sie zwar einzigartige Lebewesen, etwas sehr Besonderes, aber genau das eben nicht alleine sind. Vielleicht ist auch genau hier der tiefere Grund zu finden, warum Tiere viele Menschen faszinieren und diese sich zu ihnen hingezogen fühlen. Und warum sie leiden und trauern, wenn das Leben ihrer tierischen Wegbegleiter zu Ende geht. Denn unsere Psyche ist nach wie vor mit der Natur verflochten. Auch dann, wenn dieses Bewusstsein im Laufe der menschlichen Zivilisationsgeschichte nicht selten verloren gegangen ist. Und eben diese Verbindung, diese siamesische Verkettung, wie sie der Schriftsteller Herman Melville einmal nannte, ist auch heute noch keineswegs imaginär. Oder mit den Worten des Verhaltensforschers Konrad Lorenz:
Der Wunsch, ein Tier zu halten, entspringt einem uralten Grundmotiv, nämlich der Sehnsucht des Kulturmenschen nach dem verlorenen Paradies.
In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute »Es ist doch nur ein Tier«. Menschen trauern über den Tod ihres Hundes von Cornelia Beuel. Es sprachen Edda Fischer, Jochen Langner und Anja Niederfahrenhorst. Technische Realisation Wolfgang Mertens. Regie Thomas Blockhaus.